Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan. Hallo, Adrian.
Oh Gott.
Ja.
Und mir, dem Dom.
Hi.
Was ist denn mit dir los? Wir müssen
du hast gerade gesagt, lass uns in den Road-Mode gehen, bevor du den Roadcast angeschlossen hast. Du fragst dich, was bei mir los ist.
Ja, nix. Das ist der Rootcaster.
Ja. Ist O mit dem Strich durch. Ist das nicht Ö oder Ö?
Ja, aber das Witzige
der Roadcaster?
Ja, pass auf.
Hörst du den Scheiß an? So, der Roadcaster.
Pass auf. Das ist eine australische Firma.
Die auf
die machen quasi kulturelle Aneignung, indem sie quasi ihren Firmennamen so klingen lassen wie ein ganz seriöses Hightech-HiFi-Produkt
aus Möhrebrötland.
Skandinavien. So wie Bang und Olufsen.
Genau.
Und das deswegen machen die das. Also alle denken, wirklich ohne Scheiß, alle, die ich kenne, sagen immer, boah, ich kenne diese skandinavische Firma gar nicht, ist so, weil es keine ist. Es ist eine australische Firma.
Ich habe mir das auch gedacht, irgendwann habe ich mal gesehen, dass, und da war ich zutiefst offended, als ich gesehen habe, dass Jason Derulo früher seinen Namen immer Jason Derulo geschrieben hat. Da dachte ich mir auch so, der heißt doch gar nicht mal so ein Ü ausspricht, aber sieht schick aus, schreibe ich das mal rein.
Ja, es gab ja auch Menschen, die haben früher, anstatt Paul van Dyk, haben die Paul van Dijk gesagt. Aber Dijk schreibt man mit I-J. Dann spricht man es aus wie ein I.
Das hätte ich dir gar nicht sagen können. Das ist interessant. Das wusste ich nicht.
Ach, das ist lustig. Nicht, dass du es nicht konntest, aber diese Namensspielerei, ne? Und dieses Ausdrücken. Aber ich finde jetzt, also aus Marketing, aus brandingtechnischer Sicht schon echt smart. So nach dem Motto, wir nehmen jetzt einfach so einen skandinavischen Namen und dann denken die Leute, das wäre echt ein Hightech-Produkt aus dem schönen Skandinavien.
Bevor wir jetzt mit der seriösen Folge anfangen, ich habe eine Verschwörungstheorie gehört, die richtig geil ist, die sich mit Marketing beschäftigt.
Oh mein Gott.
Und zwar, ist dir mal aufgefallen, so vor, sagen wir mehr als 20 Jahren vielleicht wahrscheinlich.
Da warst du so alt wie du jetzt.
Ja, also so als ich gerade erst, genau. Wenn du da so anguckst, wenn du dir eine Hose gekauft hast und die hast du so für ein paar Jahre getragen und dann ist die eventuell kaputt gegangen.
Mhm.
Dann sind das normalerweise Stellen gewesen, die halt unter viel Stress stehen. Also so wie Knie vielleicht oder irgendwie so an den Taschen oder wie auch immer. Und ist mir aufgefallen, und das habe ich halt erst, also ich kenne das nicht anders, aber da hat mich halt jemand darauf aufmerksam gemacht, dass so in den letzten 5 bis 10 Jahren Hosen eigentlich prinzipiell immer nur am Schritt reißen. Das ist dir bestimmt schon passiert, dass dir irgendwie so eine Hose am Schritt gerissen ist.
Ja.
Und was ich da interessant fand ist, es hatte mir letztens jemand erzählt, der in der Branche arbeitet. Er meinte halt so, dass im Endeffekt diese Nähte am Schritt Sollbruchstellen sind, die an diese Hosen eingebaut werden, bei der quasi, normalerweise hast du so eine Kreuznaht, die irgendwie in der Ladegelage ist, relativ viel Druck abzufangen, wenn du die quasi auf Spannung sitzt, ein bisschen wie umgekehrtes Prinzip einer Feder. Aber dadurch, dass diese Nähte vorgespannt werden, hast du diesen Effekt nicht mehr und die Kraft überträgt sich direkt auf den Stoff selbst und zwar direkt neben der Naht. Und das wird am Schritt eingebaut aus dem einfachen Grund, dass quasi ein Nahtriss am Schritt direkt mehr schambehaftet ist als irgendwo anders und Leute deswegen weniger häufig dazu neigen, zu versuchen, das zu reklamieren. Und das fand ich krass. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber seitdem ich das weiß, ich glaube einfach an gar nichts mehr. Alter, das ist echt schlimm. Das habe ich noch nie gehört, aber ich habe mir das erzählt, weil so, nee, das ist schon lange Zeit so, das wissen wir alle, das ist ein offenes Geheimnis. Wer weiß das? Das habe ich noch nie gehört.
Jetzt werde ich etwas sagen, das wäre früher bei den 1Live O-Tune Charts reingekommen. Ich bin ja unabhängig, ich habe eine Frau.
Ja, super.
Ja, ohne Scheiß. Die kann wirklich, die hat eine mega Nähmaschine von Triumph Adler, weil die richtig krass nähen kann. Und mir ist das tatsächlich schon aufgefallen, aber ich bin ja nicht wirklich schambehaftet, weil wenn mir jetzt mein Schritt reißt, ich habe eine dunkle Hose an, ich habe da drunter einen dunklen Schlüpper an, also eine dunkle, enge Boxershorts, mir scheißegal, ob das einer sieht. Ne? Ich würde mir auch die Hose ausziehen und laufe einfach in der schwarzen Boxershorts durch die Gegend, weil im Schwimmbad sieht man auch nicht mehr von mir. So, aber dann gehe ich zu meiner Frau und sag zu ihr, dann, bitte sie dann darum, ob sie mir das einfach wieder zusammennähen kann und dann funktioniert das wieder. Aber ich bin da echt froh drum, weil du hast tatsächlich recht, ich hatte das letztens bei einer kurzen Hose, da ist das auch rausgerissen, aber es war nicht kaputt. Es war einfach, als hätte ich die Naht zugelöst. Wie so ein Sicherungsgurt,
der einfach aufgeht. Steht.
Weil die Unterspannung, genau. Ja. Und dann, zack, wieder aneinander gehalten, drüber genäht.
Und dann hält das nämlich auch, weil es anders genäht ist.
Auf jeden Fall.
Boah, das fand ich auf jeden Fall sau interessant.
Genau. So, jetzt kann die Folge auch anfangen. Jetzt melden sich alle bei meiner Frau und wollen ihre Hosen genäht bekommen. Na, danke. Sie wird mich erschlagen heute
Keine
Abend.
Keine Seiteneinkommen.
Ja, genau, Side-Hustle. Ja, wir haben wieder ganz viele Fragen von euch bekommen und wir haben die mal so ein bisschen zusammengestellt und wir haben da auch ein paar bei, die sind ein bisschen umfangreicher, aber wir fangen jetzt erstmal an mit den ja, die sind zwar lang, die Fragen, aber wir können sie relativ kurz möglicherweise beantworten, also was auch immer bei uns kurz bedeutet. Ne? Ja, würden wir anfangen. Also die erste Frage richtet sich tatsächlich an Jan. Warum hat Jan sich entschieden, sich ein Tattoo stechen zu lassen oder sich grundsätzlich tätowieren zu lassen? Und wie hat das seine Sicht auf Schmerz verändert?
Also wie du ja weißt, habe ich mir so ein Tribal-Tattoo wie Mike Tyson stechen lassen, aber auf die andere Seite des Gesichtes. Weil ich mir dachte, von er innen. Ist dunkel, ich bin hell. Wenn wir so nebeneinander stehen, wir haben jeweils die andere Seite tätowiert, dann sehen wir so ein bisschen aus wie Yin und Yang.
Ah, das ist cool.
Weil ich mir dachte, Yin und Yang wäre halt witzig. Und so ein Tattoo im Gesicht ist halt auch schon eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit. Mhm. Aber, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das Gemeine bei Tattoos ist halt so bei Stunde zwei oder so, wenn dann über dieselben Stellen wieder drüber gegangen wird mit so einer breiten Nadel, da willst du halt einfach nur noch umkippen eigentlich. Mhm. Das ist halt scheiße. Und das ist halt so ein anderer Schmerz, was ist so ein konstanter Schmerz, der halt immer wieder kommt. Also so ein Tattoo muss man sich halt schon irgendwie ein bisschen verdienen. Aber ich habe das gerade mal so überlegt, was wäre schlimmer, das Tattoo oder als ich mir das letzte Mal eine Rippe gebrochen habe. Und ich glaube, die Rippe ist trotzdem einfach beschissener gewesen. Okay. Bis auf, ich glaube, was richtig kacke ist, weil ich habe ja auch auf der Brust eins, und wenn du Richtung Nippel gehst, das ist so richtig, richtig kacke. Das muss noch nicht mal drauf sein, aber in der Nähe reicht schon. Und dann, es gibt halt unterschiedliche Nadelgrößen. Und es gibt eine sogenannte Magnum-Nadel, die sind dann halt so 16 Nadeln stark. Und oder 12 oder 16, ich weiß gar nicht mehr. Und das auf der Stelle, und dann versuchst du da mehrfach drüber zu shaden, boah, da kippst du um, ey, das ist richtig kacke.
Kommt es beim Tätowieren auch nicht so ein bisschen drauf an, wo man sich wirklich tätowieren lässt?
Wie es weh tut?
Ja.
100 Pro, ja.
Hast und damals dein Teufel- und Engel-Tattoo an den Hoden. Rechts hast du den Teufel und links hast du dort den Engel. Ja. Das hat doch richtig wehgetan, oder?
Also alles, was Richtung, alles, was vom Schaft wegging, hat mehr wehgetan, weil da die Haut feiner ist, weißt du? Und das Ding ist halt auch so, die mussten das ja auf Spannung setzen, sonst hätte das ja niemals funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja.
Und ich meine,
ich habe gedacht, in deinem Alter wäre das noch straff.
Ja, also.
Wie wäre denn bei mir? Da brauchst du ja 10 Mann, um zu spannen.
Halt kalt, ne? Musst halt irgendwie auch fächern, so. Nee, aber der Punkt ist halt, es kommt einmal darauf an, wo du es machst, auf jeden Fall. Aber zum anderen, es kommt halt auch mega darauf an, was für eine Nadel du dafür nimmst, ne? Weil, wenn du so ganz feine, so Schriftzüge oder sowas machst, ne? Da hast du so eine, vielleicht eine Dreiernadel oder sowas. Die sind halt wirklich, wirklich dünn. Mit denen kannst du halt relativ, kannst auch mehrfach drüber gehen, das ist halb so wild. Ja. Aber wenn du halt so richtig dicke Fächernadeln hast, du musst so große, dunkle Flächen. Und ich glaube, das Schlimmste dabei ist nochmal, wenn du dann Farbe machst. Weil Farbe musst du mehrfach über dieselben Stellen drüber tätowieren. Und dann merkst du halt so, gerade so Farben, die auch nicht so richtig rausstechen, so wie ein Gelb oder sowas. Ne? Mm. Da musst du halt so 6-mal über dieselbe Stelle drüber. Ne?
Ist das jetzt eher ein stechender Schmerz oder ein kratzender Schmerz?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also,
wenn du jetzt klassisch tätowierst, es gibt ja auch Leute, die poken oder keine Ahnung, die Leute beschießen einen mit einem Pfeil, es gibt ja alles Mögliche. Ja. Aber wenn du jetzt mit einem regulären...
Erstmal pieksen, dann Paintball, genau.
Aber wenn du jetzt wirklich regulär tätowiert wirst, mit einer regulären Maschine, so... Stechen oder kratzen?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie der Künstler, die Künstlerin das gerne macht. Hm. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich quasi, stell dir mal vor, du musst eine Nadel immer im 45-Grad-Winkel quasi in die Haut einfügen, weil sonst hast du das Problem, dass du quasi ganz viele kleine Punkte nebeneinander, aber du hast, die gehen halt in einem Winkel quasi in die Haut rein, indem sich eine Linie, die du versuchst zu ziehen, dann auf einmal nicht mehr deckt und du willst ja eine konsistente Linie haben. Und deswegen musst du halt gucken, dass du die Nadel immer in einem 45-Grad-Winkel ungefähr hältst. Und du kannst halt eine Tattoo-Nadel entweder seitlich ziehen oder du kannst sie schieben. Und je nachdem, was du machst, hast du den einen oder den anderen Effekt etwas stärker. Da kommt es auch drauf an, gerade wenn du eine Fläche hast, ob du so, es gibt so Künstler, die rupfen das ganz gerne, so drüber reiben quasi. Und dann gibt es die das quasi langsam, also es gibt unterschiedliche Techniken, wie du das machst. Aber je nachdem, was, hast du halt wirklich so ein Rupfen in der Haut oder halt eher so ein konstantes Ziehen. Und das konstante Ziehen, also was du dir halt eher vorstellen kannst, ist, wenn du halt so einen richtig bösen Sonnenbrand hast und da musst du jetzt quasi nochmal irgendwie, darauf kratzt du dich dann irgendwie. So, das ist so das Gefühl dabei. Also es ist halt richtig kacke. Ah. Das Gemeine dabei finde ich noch viel mehr als den Schmerz selber, dieses Gefühl von, deine Haut sagt dir schon so, oh nö. Und dann ist so, ja, jetzt müssen wir nochmal 5-mal drüber gehen. Und auch so komisch, dann sitzt da so und dann siehst du halt, es blutet. Und dann ist so, ja, jetzt hauen wir da nochmal Farbe rein. Und irgendwas in dir ist so, ich glaube nicht, dass es gesund ist. Ah. Also eher so ein Bewusstsein dafür. Aber ich merke halt irgendwie, dass bei vielen Sachen, einmal, je stärker du quasi versuchst zu antizipieren, was passiert. Ich finde das auch beim Blutabnehmen immer so richtig so. Wenn du drauf guckst, dann ist so, dass die Reaktion deines Körpers darauf auch irgendwie stärker ist, obwohl du es gar nicht bewusst tust. Mhm. Aber wenn du es halt einfach passieren lässt und du versuchst, dich woanders irgendwie geistig einzusortieren, dann ist das deutlich machbarer. Ne? Da merkst du halt nur irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass das Nervensystem einfach was überreizt, dann brauchst du eine Pause. Aber jetzt mal ganz ehrlich, und da habe ich auch richtig Respekt für jede Person, die irgendwie auch große Tattoos macht, wenn da so ein Tattoo-Künstler irgendwie so 12 Stunden sitzt oder so, das ist richtig hart für die Künstler auch. Also es ist so eine Sache, wo du echt merkst, so, denen geht die Gesundheit dabei richtig in den Keller. Also ganz Tag nur da gesessen, so ganz besonders dann so vorne übergebeugt, ne, wie der Glöckler von Notre Dame. Da musst du die ganze Zeit den Winkel halten. Dann hast du die ganze Zeit super schrille Licht, unter dem du das machen musst. Normalerweise ist so ein Tattoo-Studio jetzt auch nicht so wahnsinnig gut belüftet. Dann stehst du auf, Copping, dann geht erstmal der Kreislauf runter. Also auch so Tattoo-Künstler, die das halt jeden Tag machen. Respekt, also ist nicht ohne.
Da riecht es dann irgendwann wie im Warhammer-Laden. Ne? Ja, oder ja, keine Ahnung, Rollenspiel-Laden. Ja, okay, dann vielen lieben Dank. Aber deine Sicht auf Schmerzen hat es schon verändert?
Ich habe ja schon ein paar gehabt.
Ja.
Das ist ja jetzt nichts super Neues gewesen. Also ich habe das Problem, ich habe dann immer irgendwie Ideen, will das dann machen und dann vergesse ich immer, wie kacke das ist, das wirklich stechen zu lassen. Und dann bin ich immer dabei so, ah. Und danach ist man so, boah, es ist richtig nice geworden. Aber ich mach's jetzt nicht nochmal in naher Zukunft. Und dann hast du eine Idee, bist so, ah fuck, wir machen das jetzt nochmal. Und du vergisst wieder, dass es irgendwie richtig kacke ist.
So, erinnere mich so an die Zeit, bevor ich verheiratet war, wenn man Sex mit der Ex hatte, wo man danach wieder gedacht hat, warum mache ich das hier eigentlich?
Ich hätte jetzt eher daran gedacht, ich habe immer den Eindruck, dass die meisten Mütter, die mehrere Kinder haben, so über Geburten sprechen oder Schwangerschaften. So, so ja, dann hast du es durchgemacht.
Das ist auch ein schönes
Beispiel. Und danach bist du immer so, boah, dann mache ich nie wieder. Und dann bist du so, ah, so schlimm war das doch gar nicht. Und dann fällt dir wieder auf, doch, das war ziemlich kacke.
Ich glaube, dass die hormonell so beeinflusst werden, dass die das dann immer vergessen.
Ja, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Ja, ja, ohne Scheiß, ja. Ach ja. So, dann kann Dom genauer erklären, was er unter dem Begriff latent gerädert versteht.
Also, ganz aktiv und latent rädern.
Genau, also man sieht es mir nicht an, aber ich bin eigentlich total am Arsch. Und weil ich aber die innere Einstellung habe, the show must go on, ja, und notfalls hilft mir halt Koffein weiter in Form von Mate-Getränken, insbesondere von einer speziellen Marke, Hashtag unbezahlte Werbung. Also falls ihr das hört, ihr könnt mich gerne sponsern.
Ja, genau, sponsert uns
genau,
bitte.
Also so
bitte.
Ein Kasten pro Woche würden wir dann gerne von Mate haben. Finde ich persönlich am geilsten. Also es ist sehr lecker.
Wir wären für Club oder Mio Mate natürlich auch auf. Das ist nicht das Problem. Aber.
Ja, okay. Also genau, dann also Jan und mein lieber Sohn freuen sich dann über Club Mate und ich bin Fraktion Mate. Weil ich glaube, hier sind 30 Milligramm Koffein drin und irgendwie alles, wo 30 Milligramm Koffein drin sind, kickt bei mir ein bisschen mehr. Alles, was drunter ist.
Deswegen fange ich an zu zittern. So.
Ja, weiß ich. Manchmal gibt's das, ne? Ja. Gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin eigentlich immer, ich bin ja auch so ein Typ, ne? Ich könnte mich jetzt auch, genau wie jetzt in dem Moment, könnte ich mich auch genauso gut auf mein Feldbett legen und mache 20 Minuten Bubo, werde in 20 Minuten wach und dann sind erstmal wieder gut für eine
Aber
Zeit.
Aber der Dom ist halt so ein bisschen wie so ein Pony mit einem Partyhut, das ein Einhorn spielen soll und das, dann ist einfach, es wird rausgezogen und dann performt es einfach. So funktioniert das.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin wie diese mexikanischen Dinger, wo man draufhauen kann.
Diese mexikanischen Dinger, wo du...
Und dann hat man Spaß. Wer ist hier nochmal?
Sag jetzt bitte nicht Gärtner.
Hallo?
Ich weiß nicht, ich hab gerade irgendwie so eine Porte gerochen, ich weiß nicht.
Nein. Hör auf, jetzt fangen wir nachher noch an mit Bruno und seinen menschlichen Sitzmöbeln. Kennst du den noch? Kennst du noch den Film?
Bruno? Ja. Das ist ganz böse.
Schwierige Geschichte. Fall. Ja, egal. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich habe letztens noch genau ich weiß, wie du auf mexikanischer Gärtner kommst. Da war ja letztens einer erschlagen worden in einem Krimi, hat ich erzählt. Und das Interessante ist ja, dass mal nicht der Gärtner der Mörder war, sondern einfach der Gärtner ermordet wurde. Und das war halt ein interessanter Ausgang.
Plot Twist.
Oh, jetzt habe ich gespoilert. Ich sage schon mal nicht, wo es war. Okay. Gut. Also, das ist mein latent gerädert. So. Dann hat mir die Frage bekommen, inwiefern beeinflusst persönliches Feedback die Inhalte und die Art der Diskussion von eurem Podcast? Ja, wir sind elende Opportunistenschweine. Also wir ändern unsere Ausrichtung wöchentlich, oder, Jan?
Ich finde das witzig. Ich hätte jetzt eine gegenteilige Antwort gegeben. Ich hätte gedacht so, hör mal, wir machen ja hier immer so demokratischen Eindruck, aber hier hinter den Kulissen absolute diktatorische Verhältnisse. Also ist ja immer ganz lieb, aber Mitspracherecht, das haben nur wir.
Ja. Man muss den Menschen, ja genau, also man muss den Menschen.
Dulden eure Meinung.
Genau. Ja, wir freuen uns darüber, wenn ihr auch was sagt, auf jeden Fall. Nein, ich meine, dass ihr uns da draußen ja wichtig seid, das seht ihr ja daran, dass wir sogar heute mal wieder so eine Folge machen, wo wir auf eure Fragen eingehen, ne? Vollkommen klar. So, aber persönliches Feedback, also die Sache ist die, wenn man so ein Ding raushaut und seine öffentliche Meinung, und das können Menschen hören, dann muss man halt, dann freut man sich natürlich auf der einen Seite über Lob und Anerkennung, auf der anderen Seite kann man natürlich auch, dass man Prügel bekommt, ist natürlich auch klar, ne? Je nachdem, was man sagt. Oder dass dann Leute sind, die einfach Dinge nicht so verstehen oder dass wir vielleicht auch mal was Falsches sagen oder dass Personen gar nicht sich mit unseren eigentlichen Aussagen auseinandersetzen, sondern nur partiell die Sachen raushören, wo sie ein Thema mit haben. Und wenn das dann nicht mit ihrer Meinung übereinstimmt, dann ist der ganze Podcast scheiße und dann kommen die Belehrungsgeschichten.
Das sind auch wir scheiße übrigens, ja, das ist ja wichtig.
Richtig. So, und das finde ich natürlich so ein bisschen schade. Also, schönes Beispiel ist immer, ich mache ja in meiner Facebook-Gruppe, ne, die früher Krav Maga Deutschland hieß, die heißt jetzt mittlerweile Fighting Solutions Germany. Und da mache ich einmal die Woche halt so einen Post, wenn der neue Self-Defense-Box-Podcast da ist. Dann mache ich mal so eine Zusammenfassung. Ich lasse unseren Text immer von, bin ich ganz ehrlich zu euch, von ChatGPT transkribieren. Andersrum, von transkriptor.com lasse ich es transkribieren, pack's in ChatGPT rein und sage ganz einfach, schreib mir mal eine Inhaltsangabe und dann verfasst er eine Inhaltsangabe von 5 bis 8 Sätzen. So, ist eine schöne Geschichte. Dann braucht man sich den ganzen Kram nicht nochmal anzuhören.
Ich glaube, er setzt sich langsam selber durch irgendwelche KI-Tools.
Genau, richtig.
Man könnte nicht mehr auseinanderhalten, wer hier gerade spricht.
Richtig, das wäre noch lustig. Ja, und dann lasse ich das Ganze halt zusammenfassen und dann packe ich das in diese Gruppe rein mit einem schönen Stockfoto, damit die Leute auch direkt getriggert werden.
Hm.
Und dann mache ich natürlich in die Kommentare immer die Links rein. Und das Witzige ist halt, da starten dann teilweise wirklich Diskussionen mit Gruppenmitgliedern, die haben sich dann aber die ganze Folge noch gar nicht angehört und wollen einfach nur ihren persönlichen Scheiß loswerden. Einfach, die wollen ihren Scheiß loswerden. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ey geil, der Jan und der Dom haben sich jetzt Mühe gemacht, haben sich eine Stunde lang da hingesetzt, haben sich da irgendwie eine Frikadelle ans Ohr gequatscht. Jetzt hören wir uns halt erstmal an. Man kann ja auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, wobei ich glaube bei uns zwei wäre es echt krass. Und
kommt ja gar nichts mehr an, ey.
Ja, verstehst du gar nichts mehr. So, und dass man dann einfach sagt, okay, jetzt antworte ich mal da drauf. Dass man quasi so eine Art wie so ein Gespräch führt. Aber nein, die lesen dann einfach nur die Inhaltszusammenfassung. Manche, habe ich das Gefühl, die gucken sich auch nur das Stockfoto an und dann wollen sie einfach krampfhaft ihren Scheiß loswerden. So, und dann denkst du dir so, Alter, hör dir doch einfach mal unseren Podcast an. Hör dir das doch einfach mal an und dann reden wir weiter so. Und so sind halt manchmal die Menschen, ne? Ja, nervig. Aber gut, so ist es halt. Wie gesagt, also in dem Augenblick, wo du in die Öffentlichkeit rausgehst, muss dir auch klar sein, dass du auf die Schnüsse kriegst.
Ja, wenn ich auch ganz ehrlich bin, ich glaube, es hilft da auch, weil man mit sich selber so gewisse Prioritäten, ich sag mal, eher so Prinzipien abgeklärt hat. Also wo sieht man da gewisse Sachen? Und ich finde zum Beispiel immer eine Sache, die völlig in Ordnung ist, ist, wenn man irgendwie zum Beispiel sich einfach in der Folge irgendwie blöd ausgedrückt hat und man merkt, irgendwie die Idee kommt nicht so ganz rüber. Oder irgendwie ein Großteil der Leute hatte irgendwie mit der Formulierung, konnten die irgendwie nichts anfangen und dann kommt da irgendwas anders rüber, als es gemeint war. Das finde ich ist eine Sache völlig cool, ne? So, dann kann man das ja nochmal irgendwie aufgreifen. Ein anderes Ding ist auch, wenn man wirklich irgendwie Quatsch erzählt haben könnte, ne? Manchmal gibt es also Sachen, wo entweder man hat da irgendwie gerade eine Meinung einfach geäußert und dann stellt man später fest so, weißt du was, eigentlich ist das gar nicht so richtig geil. Da habe ich auch im Laufe der Zeit einfach gemerkt, da gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich auch extrem meine Meinung zu geändert habe. Und dann auf der anderen Seite hast du so Dinge wie, vielleicht irgendwie so Dinge, wo dir einfach eine Perspektive noch so ein bisschen gefehlt hat, wo man merkt, so das und das habe ich gar nicht mit einbezogen, okay, alles fair. Wenn sowas kommt, dann ist man vielleicht auch irgendwie bereit, seine Überzeugung da irgendwie anzupassen. Was ganz wichtig ist für mich, wenn ich irgendwas hier sage, dann ist es normalerweise, dass ich mir halt da irgendwie ein bisschen Gedanken zu gemacht habe. Und das bedeutet, dass normalerweise Leute, die mich dann irgendwie oder die da irgendwie zur Stellung beziehen, normalerweise kommt da wenig, zu dem ich mir keine Gedanken gemacht habe. Das heißt, es ist selten so, dass ich da merke, boah, komplett neuer Ansatz, gar nicht drüber nachgedacht, jetzt muss ich irgendwie alles über den Haufen werfen. Also normalerweise merke ich halt, ja gut, kannst jetzt halt Druck machen, aber das ändert ja nicht in meine Überzeugung. Oder halt auch ganz oft, was ich auch eine etwas schwierige Einstellung für die habe ich ganz besonders an der Uni extrem oft irgendwie erlebt. Dieses, weil du Teil, also je nachdem, ob du Teil einer Gruppe bist, die von einem Problem betroffen ist, bist du qualifiziert, da überhaupt Aussagen drüber zu treffen. Und dabei ist auch egal, welche Gruppe, aber es ist eine Sache, wo ich häufig gemerkt habe, irgendwie zum einen für so eine Ist-Erfassung eines Zustandes ist das zum Beispiel in meinen Augen super wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas erzählen würden und es geht ja über den, oder wir sprechen irgendwie über den Alltag von Polizisten und wir erzählen ja so, was wir denken oder was wir so mitbekommen haben, wie das so irgendwie aussieht. Und dann kommt da jemand an und sagt so, hör mal, ich bin Polizist, so ist das nicht. Dann ist das natürlich normalerweise eine gerechtfertigte Stellung. So eine, also, weil da ist einfach der Punkt, wir sind keine Polizisten, so einfach. Aber gerade wenn es halt darum geht von wegen, naja, ich habe da irgendwie die und die Einstellung, das sehe ich oder ich fände es wichtig, dass diese und jene Standards irgendwie eingehalten worden werden oder sowas. Und dann kommt jemand aus einer Gruppe und sagt, hör mal, diese Meinung darfst du gar nicht haben, weil du nicht Teil davon bist. Da kann man immer noch darüber diskutieren, aber der wichtige Punkt ist, es ist trotzdem möglich, sich eine Einstellung zu Themen anzufertigen, auch wenn man selber nicht in der betroffenen Gruppe mit drin ist. Ich finde, das ist halt ein wichtiger Grundsatz, dass dieses, das bekomme ich halt sehr oft mit, dieses Gebäsche, weil wer bist du denn, dass du denkst, dass du dich dazu äußern könntest? Ist jetzt in unserem Fall, glaube ich, nicht so wirklich ein Thema, aber so prinzipiell habe ich es immer mal wieder irgendwie mitbekommen. Und dann denke ich mir einfach, naja, so ganz blöd gesagt, Meinungen sind wie Arschlöcher, das heißt ja, also jeder hat eins, aber die meisten Leute, ich weiß nicht, so, aber der entscheidende Punkt dabei ist halt, eine Meinung ist nicht unbedingt immer eine qualifizierte Überzeugung, sondern es ist halt einfach nur ein Gefühl, was jemand erstmal hat. Dann kann man diese Meinung immer noch mit Qualifikation irgendwie anreichern oder man kann die unterfüttern. Aber die Tatsache, dass man eine Meinung hat, ist an sich erstmal nur eine Veräußerung dessen, was man so davon hält. Das heißt nicht, dass man da irgendwie einen Wahrheitsanspruch stellt, in meinen Augen. Es gibt Sachen, wo ich einfach sage, hey, da hast du vielleicht dann Unrecht, ne, wenn ich zum Beispiel merke, dass deine Meinung einfach faktisch nicht sehr gut unterfüttert ist. Aber es gibt halt auch so viele Bereiche, wo man sich darauf einigen kann, dass man merkt, hey, unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Einstellungen zu einem Thema, einfach weil man unterschiedliche Prioritäten setzt. Da kommt später noch eine Frage, da werde ich da nochmal Bezug drauf nehmen, weil ich habe die hier vorhin schon gelesen, wir haben ja vorher schon mal reingeguckt. Da kommt später nochmal eine Frage, da werde ich da nochmal Bezug drauf nehmen. Aber ganz oft ist auch einfach so, dass man unterschiedliche Prioritäten zu einem Bereich setzt und man dann da aneinander nicht vorbeiredet, man kann das einfach so feststellen und dann sagen, okay, hier gewichten wir das unterschiedlich aufgrund unterschiedlicher Prägung. Völlig fein. Aber da dann halt so einen Wahrheitsanspruch aufzubauen, das funktioniert halt dann nicht. So, das heißt halt nicht, dass ich dann irgendwie sagen würde, okay, ich ziehe das irgendwie zurück, nur weil da jemand eine andere Meinung hat oder weil ich da auf Gegenwehr treffe. Weil das ist halt eben wichtig und ich glaube, da zeigt sich auch, wie man so als Person geformt ist, ob man dann halt sagt, hey, bei Widerstand stehe ich zu meiner Überzeugung, wenn ich sie tatsächlich halte. Und das heißt nicht einfach nur aus, ich will jetzt hier provozieren oder ich will jetzt hier wie auch immer, sondern einfach nur so, hey, das ist eine Überzeugung, die ich halte. Wenn du die Überzeugung nicht hältst, heißt noch lange nicht, dass ich meine ändern muss. Wir können uns darüber unterhalten, aber es ist halt auch nicht meine Mission, andere Leute zu meiner Meinung zu bekehren. So hat das nicht zu funktionieren in meinen Augen.
Ja. Ja, man hört das ganz oft bei so Leuten, die dann auf einmal anfangen, irgendwie mit YouTube-Videos, ne, und hauen dann YouTube-Videos raus und kriegen dann auf einmal einen Shitstorm, ne? So, und dann, wie die dann quasi innerlich zusammenbrechen, weil sie halt auch nicht so gefestigt sind, ne? Ich glaube, wenn man dann eine eigene Meinung hat und ist dann innerlich gefestigt, ja, kommt man damit auch viel besser klar. Aber, boah, das ist schon schwierig, ne? Wir haben letztens übrigens ein schönes Feedback bekommen zu unserem, Messer-Podcast, wo wir uns auch so, wo es ja eigentlich um die innere Einstellung von, zur Arbeit ging, ne, so zum Thema professionelles Arbeiten im Behördenkontext etc. Da hat der liebe Markus aus Berlin geschrieben, hey, super Podcast, aber Leute, ich glaube, der Normalo wird bei dem Podcast nach 10 Minuten aufgehört haben.
Zu nerdig.
Weil es zu speziell für Behördler war, ne, und für Leute, die im professionellen Kontext arbeiten. Wobei ich das persönlich jetzt gar nicht so empfunden habe.
Fühlst du auch nicht, ne?
Weil wir eigentlich, es ja auch darum ging, den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen. Und aber okay, trotzdem, wenn der Markus das so empfunden hat, weil ich auch gut finde, dass er mir das gesagt hat, ne, ist ja ein guter Hinweis. Weil kann ja einfach mal sein, dass man Dinge auch einfach falsch wahrnimmt. Weil wir haben ja auch so das Problem, also wir haben ja vorhin mal gesagt, ja, du bist so auch so, wir sind ja so unser gegenseitiges Korrektiv, aber wir sind ja eigentlich bei vielen Dingen einfach so einer Meinung, dass wir eigentlich gar kein objektives Korrektiv mehr sein können, ja. Manchmal haben wir Dinge, da driften wir auseinander so ein bisschen, wo du dann sagst, ah, das sehe ich aber ein bisschen anders, das finde ich dann auch immer sehr erfrischend. Aber es kann natürlich schon passieren, dass wir natürlich aufgrund unserer Betriebsblindheit und einfach, weil wir uns auch so mögen und vieles halt ähnlich sehen, dass wir uns natürlich dann manchmal halt so ein bisschen gemeinsam wie so Lemminge Hand in Hand in eine Sache, vielleicht auch in den Abgrund stürzen, ja, und alle anderen denken so, was machen die zwei Otters da? Ja, naja, aber wie gesagt, wir nehmen dieses Feedback an, wir gehen auch auf die Feedbacks ein, ne? Also wenn dann irgendwann was war und hat mal jemand was gesagt, dann gehen wir da auch gerne drauf ein, ne? Ja. Ach ja, so, lass mal gerade gucken. Wie geht ihr damit um, wenn Gäste unerwartete oder kontroverse Themen ansprechen? Jo, also ich bin ganz ehrlich. Ne?
Also, wie gehen wir damit um? Erzähl mal.
Also ganz ehrlich, also am Anfang, wenn wir mit der Person, wir haben ja einmal die Geschichte erzählt, wo uns die liebe Rita, unsere ehemalige Yogalehrerin, aus den Socken geworfen hat, als sie damals von ihrer Fehlgeburt erzählt hat. Und das dann auch letztendlich so ein bisschen der Anlass, der Motivator war, sich dann mit sich selber und mit dem Yoga auseinanderzusetzen, auch im Rahmen des Heilungsprozesses und so. Mega spannend, mega toll. Wir beide wussten aber nichts davon und fühlten uns danach komplett überfahren. Ja, aber ja, nicht böse Ruppel, gemeint. Ne? Ja, war echt so nach dem Motto, wow, krass, was passiert hier? Ja, hatten beide fast Pipi in den Augen und waren echt von den Socken. Und aber Rita meinte das halt in keiner Weise böse. Das hat sich einfach so ergeben. Und dann von da an, da haben wir beide dann gesagt, so, wir müssen auf jeden Fall mit unseren Gästen immer ein Vorgespräch führen, wenn es nur 10 Minuten sind, wo die Reise hingeht, ob es irgendwelche Sachen gibt, wo wir dann auf einmal wirklich komplett überrascht werden. Und ja, und wir sagen dann aber auch unseren GästInnen, ja, Leute, passt auf. Wenn euch irgendwas Falsches rausrutscht oder ihr irgendwas unglücklich formuliert, hebt die Hand, dann machen wir einen Marker und dann schneide ich das nachher auch raus. Ne? Also gucke ich natürlich auch, dass dieser Podcast wirklich so ist, dass er jetzt keine Leute irgendwie beleidigt, hart vor den Kopf stößt oder ja, hier irgend so eine komische Ego-Nummer wird oder einfach politisch unkorrekt ist, weil das kann ich ja gar nicht haben, wenn da irgendwie so eine selten dämische politische Polemik auf einmal auftritt oder so. Und aber aus politischer Sicht hatten wir ja zum Glück bisher noch nicht gehabt, aber na, nur damit ihr einfach mal so einen Eindruck habt. Also wir klären das quasi im Vorfeld ab und wenn dann doch mal Versprecher sind oder irgendwas ist, ja, dann wird's halt rausgeschnitten, ne?
Aber also ich finde halt, weil der für mich wichtige Teil der Frage ist irgendwie dieses kontroverse Themen. Und kontroverse Themen sind halt eine Sache, die grundsätzlich halt irgendwo mit drin hängen, sobald man auch über die innere Einstellung Gewalt gegenüber spricht. Weil da bist halt ganz schnell an einem Punkt, man kann sich halt entweder auf so ein super spezifisches Genörde runterbrechen, ne, von wegen, ja, und dann gibt's hier diese und jene Technik und bla. Aber sobald man über das Thema spricht und auch gerade in dem Rahmen, in dem wir halt auch irgendwie so mittlerweile ein Umfeld um die Box rum kultiviert haben, von Menschen, die das halt auch irgendwie beruflich machen und die halt aus unterschiedlichen Hintergründen irgendwie das Thema beleuchten und betrachten, merkt man halt, man hat sehr unterschiedliche Perspektiven auf Gewalt, aber auch halt auf unterschiedliche Bereiche, gesellschaftlich, politisch, wie auch immer. Ich würde zum Beispiel nicht mit jedem unserer Gäste prinzipiell im Podcast über das Thema irgendwie Weltsicht oder sagen wir mal so interkulturelle Kompetenz sprechen, weil es gibt da einfach immer die Gefahr, dass man dann quasi sich in einem Bereich verliert, wo die Einstellungen so weit auseinandergehen, dass man die Dinge, die man in einem Gespräch mit Menschen eigentlich dann da vielleicht herausziehen könnte aus einem Gespräch, auf einmal hinten überkippen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, der, also ein gutes Beispiel dafür sind immer Leute, die einen Kriegseinsatz gesehen haben. Du hast immer irgendwo eine gewisse radikale Komponente mit Leuten, die einen Kriegseinsatz gesehen haben, weil es gehört etwas dazu, dass man diese Gewaltbereitschaft mit in den Einsatz reinbringt. Und wenn man sich halt anguckt, so rein historisch, wie Menschen Leuten gegenüber eingestellt waren, mit denen sie irgendwie in so einen Konflikt gegangen sind, da merkst du halt, irgendwo schwebt das immer so ein bisschen mit. Und das ist halt so ein Thema, wo man dann sich fragt, okay, wenn ich jetzt mit jemandem über die Themen sprechen möchte, die jetzt für den Podcast relevant wären oder die auch für unsere Arbeit hier relevant sind, dann kann ich entweder sagen, ich fokussiere mich jetzt auf eine gesamte, vielleicht auch irgendwie ethische Betrachtung der Arbeit dieser Person, wie diese Person sich irgendwie da eingebracht hat, wie auch immer, oder wir gucken, dass wir uns darauf beschränken oder konzentrieren, was wir diesbezüglich irgendwie voneinander lernen können. Das ist eine Sache, wo ich den Eindruck habe, dass man das auch unterschiedlich betrachten kann, dass man sagt so, hey, hör mal, ist es nicht immer auch irgendwie deine Pflicht, jemanden, mit dem du dich unterhältst, auch da irgendwie zu beleuchten und dann auch zu gucken, hey, wie stehe ich dazu? Und wenn dir das nicht gefällt, die Person dann irgendwie da irgendwie rauszuschneiden. Ich glaube halt, sobald man das auf einer professionellen Ebene tut, wie ich sagen würde, wir das ja machen, ist halt die Frage, muss man in jedem Gespräch, das man führt, eine komplette ethische Bewertung seines Gegenübers tätigen. Weil dann ist einfach der Punkt, wo man sich fragen muss, okay, sobald wir halt in so ein Ding abrutschen, ist das in diesem Bereich einfach schwer zu sagen, okay, man holt sich Leute mit Expertise ran. Weil man dann halt sagt, okay, je nachdem, wo diese Leute herkommen, was ist in der Vergangenheit so gelaufen, wo kommen die her, was haben die damals gemacht, was ist so deren Hintergrund, wie auch immer. Man findet jene und solchen Stories, das ist ja sehr unterschiedlich. Aber am Ende des Tages sitzt man in dem Moment zusammen und versucht da irgendwas gemeinsam rauszufinden oder sich da irgendwie weiterzubringen. Und das ist eine Sache, wo man einfach merkt, sobald man halt irgendwie sich darauf fokussiert, die andere Person darauf festzunageln, wie die Überzeugungen in gewissen Bereichen sind, wo man von vornherein weiß, man wird sich da wahrscheinlich nicht decken, dann verliert man diesen Progress. Und das ist möglich. Es ist die Frage, ob es im Rahmen unserer Arbeit zuträglich ist.
Ja, das ist schön zusammengefasst. Also die Sache ist die, wir würden eh im Grunde nie jemanden einladen, der jetzt für den Podcast, für die Themen, die wir besprechen, im Grunde komplett konträr ist. Ja, weil ich sehe mich persönlich ja nicht als Journalisten, weil ich keiner bin. Und ich muss jetzt ja auch keine krassen Diskussionen anfangen und besprechen. Und wenn dann auch irgendjemand bei mir im Podcast ist und was weiß ich, ein anderer Instructor, ja, dann nagel ich, und ich weiß, dass der jetzt zum Beispiel, weiß ich, keine, irgendwie eine Krav-Maga-Ausbildung gemacht hat, dann nagel ich den jetzt nicht fest, warum er keine Krav-Maga-Ausbildung hat, weil das ist ja absoluter Bullshit. Ja, mir geht es ja dann darum, dass ich mit diesen Menschen dann eine Folge aufnehme zum Beispiel. Jetzt nur mal so als Beispiel genommen, ja, einfach so aus dem Stegreif gegriffen. Wir nehmen jetzt irgendjemanden, so, und der ist jetzt hier, so, und aber der ist halt vielleicht ein guter Trainer und der kann irgendwas für diesen Podcast jetzt rausgeben, für euch da draußen, und ihr könnt was mitnehmen, woraus ihr was lernt, super, ja. So, und dann ist das für mich auch kein Thema, ja, dann muss ich jetzt diese Person da nicht angreifen. Ich sehe mich dann nicht wie Frontal 21 oder wie irgendeine Dokumentation oder wie, ja. Wie eine, wie nennt das nochmal, so dieses, im Journalistischen, wenn die so Aufdeckungsarbeit betreiben.
Investigativjournalismus.
Richtig, so sehen wir uns nicht. Also wir wollen jetzt hier auch keine Hand, weil das Problem ist, was ihr ja auch habt, auch wenn mir das vielleicht persönlich in einer gewissen Weise Spaß machen würde, aber dann hast du ja nachher wieder das Problem. Dann kriegst du nachher, oh, wir haben Hubschrauber.
Denkst du, den hört man?
Ja. Der holt mich gleich ab.
Hubschrauber.
Genau. Da kommt meine Maschine. Ich muss gleich los. Dann hast du nachher das Problem, dass die Person sagt, ja, nee, mein Podcast hier, also das soll jetzt aber nicht freigegeben werden. Das möchte ich nicht, weil ich werde ja dann nicht so gut dargestellt. So, und dann sitzen Jan und ich hier, nehmen donnerstags mit einer Person einen Podcast auf und kriegen dann nachher keine Freigabe und können es dann freitags nochmal treffen, um einen Alternativ-Podcast aufzunehmen. So, und dann ist mal die Frage, wofür? Wir wollen ja letztendlich hier einen Podcast haben, für euch da draußen, damit ihr ein bisschen was über uns kennenlernt, damit wir euch ein bisschen was mitgeben zum Thema Selbstverteidigung und fertig, ja. Und es geht jetzt nicht darum, jetzt irgendwie, dass das jetzt hier ein allgemeiner Kampfsport-Podcast ist, etc. Also das ist jetzt nicht mein persönlicher Anspruch oder der so ein allgemeiner Selbstverteidigungspodcast, der jetzt hier irgendwie aufklärerisch investigativ unterwegs ist. Also deswegen hole ich auch eigentlich in erster Leute hier rein, die entspannt sind, wo wir wissen, ey, das passt zusammen. Ja, und natürlich. Und wenn man jetzt natürlich so Leute hat, wie unseren Rudi, ne? Ich meine, sein Job, ne? Ich hatte ihn jetzt in der letzten Podcast-Folge als Geopolitikberater bezeichnet. Ja.
Konfliktmanager.
Ja, Konfliktmanagement, Gewaltmanagement macht er im internationalen Kontext, oder er ist einfach Contractor. Ja, natürlich kann man da jetzt irgendwelche Fragen sich stellen und man könnte anfragen, irgendwelche ethischen Fragen zu stellen. Vor allem, ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die haben schon ein Problem damit, dass es Menschen in Uniform gibt, die für ihr Land kämpfen, ja, weil die das in Frage stellen. Das kann ich mir vorstellen, dass es sowas gibt. Für mich ist das jetzt keine Frage, weil ich stehe absolut hinter unserer Armee und hinter der Bundeswehr. Aber sowas gibt es halt so. Und dann kann ich mir gut auch vorstellen, dass natürlich dann auch schon mal eine Person, so gern ich ihn habe und so nett der ist, ja, aber dass halt der liebe Rudi halt mit seinem globalen Beratertätigkeit, ja, einigen Leuten natürlich auch zu kontrovers ist. Ja, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite, hört euch die drei Folgen an, da ist so viel Kram dabei. Erstens ist keine unterschwellige Propaganda dabei, dass es jetzt heißt, jetzt meldet euch zum nächsten Himmelfahrtskommando an und werdet Contractor. In keinster Weise. Er hat das in keinster Weise glorifiziert. Ja, es klang eigentlich eher noch so wie, ja, ich kann und möchte eigentlich nichts anderes. Und dann ist es doch okay, wenn ein Mensch sagt, er entscheidet sich dafür. Und wenn der dann hier im Podcast ist und haut dann einfach so wirklich wichtige Sachen raus, wie auch letztens, wie wir das Thema Messer hatten, ja, in der letzten Folge, und er gibt euch was mit und ihr könnt aus seinen Erfahrungen, ja, warum soll ich denn dann da, ich mag den Rudi menschlich, wie gesagt, ich habe auch kein Problem mit seinem Job, aber ja, natürlich hätte ich da jetzt den da angehen können und hätte ganz investigativ da, Contractortum und das ist ja alles so, ne? Ja, Bullshit, warum soll ich das machen? Ja, sonst. Also erstens würde ich da in keinster Weise dahinter stehen, meinen Rudi anzugreifen, weil ich den auch menschlich mag. Und zweitens hätte man dann auch nicht die Chance, mit dieser Person diese Informationen zu bekommen, die aber für alle anderen jetzt echt wichtig sind, weil es sind echt coole Goldnuggets drin gewesen, ne? Wie man so schön sagt im Neudeutschen.
Ich finde, das ist halt so eine, das ist genau das, worauf ich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, hinaus wollte, dass man halt irgendwie dabei bedenken muss, dass der Rahmen, in dem wir das hier einmal aufnehmen und auch das, was wir hier quasi für unsere Kunden gerne machen wollen, ist eben eine Plattform zu schaffen, wo wir uns möglichst gut in dem Rahmen informieren und damit auseinandersetzen, wie wir essentielle Elemente weitergeben. Und da ist einfach der Punkt, dass Menschen, die in diesen Kreisen unterwegs sind, mit die höchste Realitätserprobung haben und damit einfach sehr, sehr viel Kompetenz mitbringen. Sei es Menschen, die irgendwie in der Funktion wie Rudi unterwegs sind, sei es Leute, die vielleicht lange Zeit in der Sicherheit an Türen gestanden haben, sei es Menschen, die Personenschutz gemacht haben, es ist eigentlich egal, in welchem Bereich oder vielleicht auch einfach irgendwann mal Milieu angebunden waren. So, das sind Menschen, die einfach einen anderen Bezug zu Gewalt haben. Und da ist halt der Punkt, wo man am Ende des Tages fragen muss. Ich persönlich trenne da die Gespräche, die ich quasi auf einer persönlichen Ebene mit diesen Menschen führe und das, was wir hier auf einer professionellen Ebene mit den Menschen machen. Und dabei ist halt der große Unterschied, ich kann privat so viel kritisieren, anzweifeln, diskutieren, wie auch immer ich lustig bin, während es hier in diesem Kontext eben darum geht, herauszuarbeiten, wie kann die Expertise dieser Menschen für uns und für euch in dem Kontext unserer Arbeit hier nützlich sein. Und deswegen ist halt der Punkt, dass in meiner Erfahrung wir hier im Rahmen des Podcasts Themen zu gewissen Einstellungen, glaube ich, einfach umschifft haben, damit wir diese Sachen freilegen können, weil es immer eine Frage ist von, wie Dom vorhin auch erklärt hat, wie steht man zu dem Thema generelle Gewaltbereitschaft oder generelle auch vielleicht professionalisierte Gewalt. Das sind so Themen, die man mit sich abklären muss und die auch jeder für sich so ein bisschen vielleicht auch durchdenken sollte. Der Moment, wo es darum geht, okay, jetzt geht es prinzipiell, gilt es den Mehrwert von Menschen, die diese Kompetenz besitzen, für diese Art Ausbildung zu verstehen, welche Lektionen kann man aus den Erfahrungen dieser Menschen ziehen. Und da kommen halt gerade so Themen, wie du gerade gesagt hast, jemand, der oftmals oder häufiger eventuell einfach stumpf Erfahrungen mit Messerangriffen gemacht hat, kann sich dazu ganz anders äußern, als jemand, der diese Erfahrung eben nie gemacht hat. Und dann geht es einfach sehr stark darum zu verstehen, hey, wie stark bilden unsere Ausbildungsmodelle ab, was diese Menschen erlebt haben und wie stark haben diese Menschen eventuell auch erprobt, was wir vielleicht auch irgendwie hier tun und was halten die dann am Ende des Tages davon. Und ich meine, das beste Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel mit Scharia mich unterhalte, dann gibt es so viele Sachen, wo wir einfach nicht dieselbe Einstellung zu haben und wo wir auch wirklich regelmäßig irgendwie diskutieren. Aber das heißt nicht, dass seine Qualifikation, über diese Themen zu sprechen, im Rahmen der Ausbildung, die wir hier bieten wollen, nicht sehr, sehr wertvoll ist für das, was wir hier tun. Und das ist halt eine Sache, die durchaus auch gar nicht so unkompliziert ist, mit sich zu jonglieren, weil mir auch immer persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht anfängt, aus einer opportunistischen Perspektive Leute quasi in ein Licht zu rücken. Licht zu rücken, indem sie nicht. Man muss sich dabei bedenken, Leute, die wir hier haben, die vielleicht irgendwie in einer militärischen Funktion waren, die auch Einsätze gesehen haben, das sind Menschen, die eine ganz andere Gewaltkompetenz mitbringen und auch Dinge gemacht haben, deren man sich einfach da klar sein muss. Und dann versteht man, okay, das sind Menschen, die sind in der Hinsicht einfach schon mal sehr anders, weil da gehört ein gewisser Drill zu, um dazu in der Lage zu sein. Und dann muss man sich eben fragen, wie stark möchte man diesen Drill irgendwie auch mit hier den Kunden mitgeben? Ist das notwendig? Ist das überhaupt hilfreich? Ist das was Gutes oder was Schlechtes für die Kunden, die wir hier quasi in unserem Training betreuen oder ausbilden? Und was davon ist halt etwas, was man in diesem Bereich braucht, um, ich sage mal, als Werkzeug sehr gut zu funktionieren, was aber in der zivilen Welt nicht zu suchen hat. Und da ist es einfach so, sich in dieses Rabbit Hole, sag ich mal, schon so tief mit den Leuten, die auch in ICCS mit drin sind, reingesprungen bin, um mich da irgendwie mit auseinanderzusetzen und zu verstehen, wo möchte ich lernen und wo möchte ich mich ganz klar abgrenzen. Und diese Sachen passieren auf einer privaten Ebene für mich, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber im Rahmen des Podcasts geht es eben darum, andere Dinge herauszuarbeiten, weil der Podcast ja auch einen Mehrwert für euch haben soll.
Ja, ja, also das soll jetzt nicht heißen, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier irgendwie einen verurteilten Kriegsverbrecher hätten, den würde ich natürlich nicht interviewen, ja, um ihn irgendwie dann hier darzustellen, als, weißt du, was ich meine, jetzt losgelöst vom Rudi grundsätzlich oder irgendwie, was weiß ich, jetzt im Rahmen dieses Podcasts wäre es halt total unangebracht, ja. Wenn ich jetzt natürlich, was weiß ich, einen Podcast hätte über Gewalttäter, ja, und jetzt interviewe ich irgendwie einen
Extrafälligen
oder einen verurteilten, was weiß ich, Psychopathen, ja, so, und jetzt mal angenommen, ich bekäme jetzt die Möglichkeit, mit dem Interview zu führen. Und so, und das wäre jetzt der Sinn und Zweck des Podcasts, mal mit diesen Menschen zu sprechen und so weiter. Ist natürlich was vollkommen anderes, aber das wäre hier komplett an diesem Thema vorbei, ne? Der ja. Self-Defense-Box. Also der Kern ist immer noch, wir wollen über diesen Podcast uns präsentieren, ihr sollt einen Eindruck von uns bekommen, wir sollten einen guten Eindruck haben. Ich glaube, wir verstellen uns hier auch in keinster Weise. Ihr bekommt uns echt so, wie wir sind. Wir haben es schon 100.000 Mal gesagt und wir hören es auch gefühlt einmal die Woche. Die Leute kommen hier hin und sagen, zu Jan und mir, ey, ihr klingt ja wie im Podcast, ja.
Ich wurde letztens schwer in Frankfurt wiedererkannt. So, ah, bist du nicht?
So durch der Jan aus dem Podcast.
Wenn meine Stimme mir vorauseilt.
Ja. So, und das ist doch okay, ja. Also, das heißt, wir zwei tun was fürs Brandbuilding der Box. Wir hinterlassen gute Laune. Zwischen hier und da bekommt man dann auch nochmal, ja, ein paar Ratschläge, mit denen man was anfangen kann. Wenn du noch mehr Ratschläge willst, ja, dann kommen unsere Kurse vor Ort oder kauf unseren scheiß Online-Kurs, verdammte Axt, ja. Der gibt's jetzt im Angebot. Nein, Quatsch, jetzt beiseite. Aber dann hast du noch mehr Fakten. Aber letztendlich, ne, ja. Ich glaube, das reicht auch zu dem Thema, ne. Also wir haben, wie gesagt,
eine elaborierte Antwort auf eine komplizierte Frage.
Ja, ja, ja. Ja, aber das Thema auch mit dem Scharia, ne, ist ja auch genau das Gleiche. Das Schöne ist aber, wenn du dich mit Scharia unterhältst, ne, mit dem kannst du dich wirklich stundenlang dann auch über Politik unterhalten und natürlich hat er dann auch manchmal konservativere Ansichten, wobei er immer noch aus der Sicht manch anderer Personen, die ich kenne, aus dem Spektrum, ja, noch eine extrem...
Hast du gerade gesagt, dass der Scharia autistisch ist?
Nein, du Blödmann. Nein, aber er noch eine extrem weltoffene, krasse, liberale Meinung hat, ja, und man kann sich auch mit dem wirklich super über diese Sachen unterhalten. Das Problem ist halt nur, das kannst du jetzt zum Beispiel in so einem Podcast, wie gesagt, das gehört hier einfach nicht hin, weil das kannst du auch gar nicht abbilden, denn dann, wie soll ich sagen, dann müsste dieser Podcast dann 4 Stunden dauern, ja, um das Ganze allumfassend abzu... So, und dann hören die Leute, und das ist ja das, was ich eben schon meinte, eh nur das raus, was sie hören wollen und hören sich das Ganze auch keine kompletten 4 Stunden an, dann haut er die ersten 1, 2, was weiß ich, die ersten 10, 20 Minuten ein paar krasse Thesen raus, ja, oder ein paar krasse Meinungen. So, und dann kommt 3,5 Stunden die Argumentation und wenn man dann die kompletten 4 Stunden sich durchgehört hat, wird man sagen, ah ja, klar, nee, das kann ich nachvollziehen, dass er das gesagt hat. Nur, wenn man dann, ist mal los, das ist einfach so ein loses Beispiel, halt Scharia, ne, aber wenn er dann die ersten 10, 20 Minuten schon die Dinger rausgehauen hat und dann fühlen sich dann schon manchmal vielleicht jemand an den Kopf gestoßen, wenn wir dann anfangen würden und würde dann dem Podcast nicht mehr die restlichen 3,5 Stunden geben, um das Ganze aufzufangen, ja, dann wisst ihr, wo das Ganze hinten landet. Deswegen, da haben wir keinen Bock drauf. Deswegen, wir kommunizieren gerne mit euch, wir kommunizieren gerne mit unseren Gästen, wir diskutieren auch gerne, aber alles in einem Rahmen, der für uns auch handelbar ist. Ne? Und natürlich auch, was auch ganz klar ist, wer faul ist, ist auch meistens schlau oder wer schlau ist, ist faul. Ich will natürlich auch jegliche Form von Shitstorm etc. einfach verhindern. Nicht, weil ich dann nicht umgehen kann, das würde mich jetzt mental nicht so fertig machen, aber einfach vom Arbeitsaufkommen her, ja. Das ist ja die Hölle. Also, naja. Gut, dann haben wir noch das Thema. Achso, Moment, das Thema haben wir doch schon mal gehabt, Leute. Also ich weiß es nicht. Also manchmal stelle ich mich echt, denke ich mir so, Leute, hört ihr euch in unserem Podcast? Gibt es bestimmte Selbstverteidigungstechniken oder Prinzipien, die ihr für Frauen speziell empfiehlt?
Ich glaube, da haben wir drei
Podcast-Folgen
gemacht. So genau. Relativ direkt auf die Frage eingehen.
Eine
ist sogar relativ aktuell noch.
Irgendwie ja, innerhalb
der letzten 5 oder so.
Ja. Also die Sache ist die, wir haben halt damals gesagt, es gibt, wenn man so jetzt mal so auf diese Gewaltarten geht und geht auf das Thema sexualisierte Gewalt, was ja in erster Linie ein Problem von Frauen ist, kommt natürlich auch bei Männern vor, um Gottes Willen, will ich jetzt in keinster Weise herabreden, aber in erster Linie ein Ding für Frauen, kann man natürlich in diesem Kontext, wenn man weiß, ich bin jetzt in einem sexualisierten Gewaltkontext, kann man dann spezielle Taktiken anwenden, ja, und vor allem das Prinzip, obwohl das Prinzip funktioniert eigentlich immer, Surprise, Aggression, Speed, wenn man vom Mindset her entsprechend vorbereitet ist und das durchzieht, kann man natürlich ganz schnell Dinge machen, um dann diese Person, die einen irgendwie etwas körperlich Böses möchte oder auch vielleicht auch verbal, aber in erster Linie, wenn ich reden will, von sexualisierter Gewalt, auf körperlicher Basis, dass man dann halt entsprechende Prinzipien und Taktiken anwendet, dass der Täter sich möglicherweise in Sicherheit wiegt und dann wird auf einmal die Zwangskastration eingeleitet. So, das wäre dann zum Beispiel eine Taktik, eine Möglichkeit, so ein Ding, was man jetzt speziell für Frauen in diesem sexualisierten Gewaltkontext rüberbringt. Aber wie gesagt, falls du da, liebe Person, die uns diese Frage gestellt hat, sich nochmal noch ein bisschen detaillierter auseinandersetzen möchtest, empfehlen wir dir auf jeden Fall diese, ich weiß nicht, 3 Folgen, ja, mindestens. Also, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich glaube auch, um das Thema einmal so in einem Satz zusammenzufassen, würde ich sagen, jede Person, die hier hinkommt, muss bis zum gewissen Grad sich darauf einstellen, wirklich das ganze Thema Kämpfen zu erlernen. Da gibt es gewisse Grundlagensachen, Bewegungsabläufe und so weiter und so fort. Und dann sind so Sachen wie, in welcher Situation gibt es welche speziellen Art und Weise auf Dinge einzugehen, quasi nochmal so ein Feinschliff, der oben drauf kommt. Aber im Grunde ist es so, dass um mich sinnvoll erwehren zu können, müssen eigentlich alle Leute hier grob das Gleiche lernen. Und dann kommt als Feinschliff nochmal drauf, dass ich zum Beispiel ein bisschen anders auftreten kann als eine 50-Kilo-Dame, die gerade alleine irgendwie vom Feiern nach Hause läuft. Da gibt es einfach einen Unterschied in dem Setting, in dem das stattfinden kann. Aber das ist dann auch schon fast wieder eher ein theoretischer Unterbau als ein wirklich praktischer Unterschied im Sinne von, du lernst jetzt hier andere Techniken oder machst hier andere Sachen.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und hast jetzt auf einmal, gehen wir jetzt mal davon aus, du wärst ein homosexueller Mann, ja, und jetzt kommt ein anderer homosexueller Mann und wird dir einfach
übergriffig?
Übergriffig, dankeschön. Wird einfach dir gegenüber übergriffig im sexuellen Kontext. Ja, dann würdest du quasi die gleichen Techniken anwenden und gleichen Prinzipien, genau wie die Frauen. Ja, also würden wir dann empfehlen.
So. Genau, während der Unterschied bei mir persönlich ist, das meine ich halt damit, ja. Ne, normalerweise reicht es, wenn ich den Leuten sehr eindringlich drohe. Ich muss selten handgreiflich werden. Und das ist einfach ein Vorteil, den ich da habe. Einfach aufgrund meiner Statur, meiner Sportlichkeit und der Ausstrahlung, die ich in dem Moment habe. Mhm. Und das ist halt einfach der Punkt, da geht es wieder um den Kontext, ne? Ja. Wer bin ich, was bringe ich da irgendwie mit?
Richtig.
Und da, wie gesagt, das ist halt so oft dann ein schon in meinen Augen etwas theoretischer Unterbau.
Ja. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt noch eine Frage, aber ich glaube.
Doch, die ist gut, die machen wir jetzt noch. Die gefällt mir richtig gut. Ja? Da wollte ich mich die ganze Zeit darauf in Bezug nehmen. Doch, die muss jetzt noch kommen.
Okay.
Die kriegen wir auch noch untergebracht.
Ja, aber das müssen wir zeitlich hinkriegen, ne?
Ja, ich rede schnell.
Ja, okay, du hast ja jetzt eine Woche Pause gemacht, das musst du wieder nachholen, ne?
Also, außerdem habe ich eine ganze Mathe
in. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um eine Stunde. Wie unterscheidet man effektiv zwischen aggressiver Selbstbehauptung und notwendiger Selbstverteidigung?
Ja. Die ist ja geil, die Frage.
Die ist super,
die Frage. Die fällt mir richtig, richtig gut. Möchtest du zuerst dazu Stellung benehmen?
Nee, ich warte jetzt erstmal, was du sagst.
Ja, also, da steht ja, wie unterscheidet man? Das heißt, so wie ich die Frage verstehe, ist, wie kann man da so 2 Kategorien aufmachen? Und ich nehme auch dabei so ein bisschen ein ethisches Urteil oder zumindest ein moralisches Urteil wahr. Also so ein Ding von aggressive Selbstbehauptung sei ja quasi nicht dasselbe wie notwendige Selbstverteidigung. Und da würde ich sagen, das stimmt. Aber ich würde sagen, dass diese beiden Bereiche eine Schnittmenge haben. Also dass man halt sagen kann, okay, auf der einen Seite ist notwendige Selbstbehauptung eine kleinere Teilmenge von aggressiver Selbstbehauptung. Aber das eine funktioniert ohne das andere nicht. Das heißt, aggressive Selbstbehauptung ist in meinen Augen eine notwendige Bedingung dafür, dass ich mich in notwendigen Verteidigungssituationen überhaupt erwehren kann. Weil wenn ich mich nicht in der Lage bin, aggressiv abzugrenzen, dann ist der Gedanke, dass ich mich in einer Notfallsituation aggressiv wieder durchsetzen kann, in meinen Augen illusorisch. Das heißt aber nicht, dass jede Situation auch aggressive Selbstbehauptung rechtfertigt. Das ist schon irgendwie wichtig. Also ich glaube, dass halt die Menge von Situationen, wo ich mich aggressiv selbst behaupten kann, quasi größer ist, die Situation, in denen das irgendwie stattfinden kann. Das heißt, es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich wenn ich merke, ich werde irgendwie ungerecht behandelt, ob ich da beispielsweise direkt aggressiv auftreten muss, ne? Das ist so eine Frage, das kann man sich stellen. Während ich aber zum Beispiel sehr stark dafür advokieren würde, in den meisten Situationen für mich einzustehen. Das heißt nicht, dass wir eine notwendige Selbstverteidigungssituation haben. Notwendige Selbstverteidigungssituationen sind in meinen Augen gegeben, wenn mir quasi, das ist immer eine Frage, wie man jetzt sagen kann, sicherer Schaden bevorsteht. Ich persönlich bin kein Fan der Überzeugung, dass ich mich hauen lassen muss, um mich erwehren zu dürfen. Und ich glaube auch, dass es teilweise schwer ist, bei sowas dann so wach zu werden. Also wenn ich getroffen werde und dann umzuschalten. Das heißt, ich glaube, dass ich eine gewisse aggressive Grundhaltung brauche in einem Moment, in dem ich merke, okay, hier passiert gerade etwas, damit ich überhaupt in der Lage bin, mich später, falls das Ganze kippt, selbst verteidigen zu können. Jetzt haben wir einen Punkt, wo es halt in meinen Augen kompliziert wird, und zwar der Teil der Frage notwendiger Selbstverteidigung. Weil auch da ist das Problem, dafür müsste ich in die Zukunft schauen können. Und es kann sein, dass mir jemand einfach nur irgendwie eine Backpfeife geben will, wie auch immer. Und selbst das ist in meinen Augen halt nicht drin, so bin ich ganz ehrlich. Aber der Moment, wo ich halt merke, irgendwie mein Gegenüber bringt eine gewisse Gewaltbereitschaft mit. Wenn ich die nicht erwidere, die Bereitschaft, nicht direkt, dass ich es ausführe, aber die Gewaltbereitschaft, dann habe ich das Problem, dass ich mental eigentlich die Situation schon verloren habe. Das heißt, der Mike hat in meinen Augen etwas unglaublich Weises gesagt, auch wenn das für viele Leute vielleicht irgendwie absurd wirkt, aber er sagt, selbst wenn jemand vor mir steht und der ist 50 Kilo schwerer als ich und deutlich breiter und viel gemeiner und wie auch immer, und ich merke, ich kann mich der Situation aber aus irgendeinem Grund nicht entziehen und ich kann da nicht mehr rumdiskutieren und wie auch immer und ich weiß, es wird gleich knallen. Da meint er so, naja, dann möchte ich zumindest meinem Gegenüber das größtmögliche Hindernis sein, was ich sein kann. Und das ist seine mentale Herangehens- oder seine Strategie bei so einer Konfrontation. Dass er halt sagt, hey, sollte es eh passieren, dann möchte ich zumindest das größtmögliche Hindernis sein. Das ist ein Ding, wo ich sage, okay, das ist das Level an Gewaltbereitschaft, was ich brauche. Also so, oder das Aggressionslevel, was ich auf jeden Fall benötige. Dass ich sage, hey, selbst wenn ich jetzt hier gerade untergehe, dann zumindest nicht wehrlos. Das ist so Schritt Nummer eins. Und dann ist halt der Punkt mit notwendiger Selbstverteidigung. Ab wann wird Selbstverteidigung wirklich notwendig? Wenn jemand da steht und mit einem Messer rumfuchtelt, was sind immer so Sachen, die finde ich sehr, sehr schwer einzukategorisieren, weil Leute wollen gerne so eine Art moralischen Freifahrtschein für Gewalt, wenn wir das Thema besprechen. Mhm. So funktioniert es aber in meinen Augen nicht. Das heißt, solange ich nicht sehe, wie jemand quasi mit einem Messer auf eine dritte Person einsticht oder irgendwie auf jemanden eintritt, ist sowas nicht einfach irgendwie objektiv betrachtbar. Und da ist halt auch der Punkt, da haben wir auch mit dem Alex drüber gesprochen, da gab es zwei tolle Episoden mit dem lieben Alex, und auch in dem Seminar, das er hier zum Thema Notwehrrecht gegeben hat, das eben auch sagt, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Notwehrregelung ist eben, dass ich in einer Situation, in der ich eine gewisse Gewaltbereitschaft wahrnehme und ich merke, dass das Aufschieben meiner Reaktionen mich unverhältnismäßig weiter in Gefahr versetzt, dann haben wir quasi eine Notwehrsituation, in der
das
wir...
Das ist jetzt keine Rechtsberatung.
Genau, ruf mich bitte immer an, wenn ihr irgendwie Stress habt und dann komme ich vorbei und berate euch total laienhaft. nee, aber der Punkt ist halt, das, worum es dabei geht, ist der Moment, in dem ich quasi etwas aufschiebe und damit ein größeres Risiko eingehe, sehe ich das als jetzt eventuell gewaltanwendende Person schon als Notwendigkeit von Gewalt. Und das ist eine Sache, die müsst ihr für euch abklären. Also ich meine, wenn ihr euch gern zusammentreten lasst, dann wahrscheinlich nicht. Also das habe ich auch schon mal von einer Bekannten gehört, die halt meinte so, nö, also wenn ich gehauen werde, lasse ich mich einfach hauen. Da war ich so, okay, kann man machen, sehe ich anders. Ich glaube, die Leute kommen hier hin, weil sie es nicht gerne wollen, aber ich meine, you do you, if whatever floats your boat. So, aber da ist halt der Punkt, wo wir von Notwendigkeit nicht in objektiven, aus einem objektiven Blickwinkel betrachten können, weil die Abwägung der Notwendigkeit von jeder Person und deren, ich sag mal, moralischen Abwägungen abhängt. Und ich habe das ist zum Beispiel eine der Sachen, wo ich sagen kann, wie ich auch vorhin schon angedeutet habe, da habe ich im Laufe der letzten Jahre meine Wahrnehmung sehr stark geändert, weil ich vorher eine ganz andere Wahrnehmung davon hatte, wo ist eine notwendige Abgrenzung jetzt gerade entstanden. Und mittlerweile merke ich, dass dieses dass dieses Level bei mir etwas früher erreicht ist, als es, sagen wir mal, vor 3 Jahren gewesen wäre. Nicht massiv, aber da hat sich etwas verändert in meiner Wahrnehmung. Und deswegen hast du den Unterschied in meinen Augen schon mal, okay, was ist eine notwendige Selbstverteidigungssituation? Das muss jeder für sich abwägen. Und jetzt ist halt der Punkt, aggressive Selbstbehauptung. Ich würde sagen, aggressive Selbstbehauptung kann einmal, ich sag mal ganz blöd, dieses ausgelutschte Wort toxisch sein, ja. Also wenn ich prinzipiell mich immer mit dem Kopf durch die Wand überall durchsetzen will, egal ob es wirklich einen Anlass dafür gibt oder eben nicht, dann denke ich mir auch so, muss das jetzt wirklich sein? Sobald aber quasi eine Grenze meiner persönlichen Souveränität überschritten wird, und das kann in ganz vielen Formen stattfinden, das kann verbal stattfinden, das kann physisch stattfinden, das kann strukturell stattfinden, da gibt's ganz viele Formen, wie das stattfinden kann. Ein ganz blödes Beispiel ist, man hat MMA-Sparring oder sowas und man merkt, der Gegner haut so hart drauf. Also das ist der Gegner, der Partner haut so hart drauf. Da merkt man auf einmal, es ist nicht mehr kooperativ. So, und das ist jetzt ein Punkt, wo ich eine Abgrenzung vornehmen muss. Das kann ich sehr freundlich machen, das ist auch in meinen Augen sinnvoll in dem Kontext, aber wenn ich halt merke, mein Gegenüber tut das nicht, dann ist es notwendig, mich aggressiv irgendwie zu behaupten. Nur da ist halt die Frage, wie mache ich das jetzt? Sage ich dem, lass die Scheiße? Oder meine ich jetzt, ich muss mich da mit dem kloppen? Da ist auch wieder eine Frage von, wie behauptet man sich aggressiv? Der Punkt ist, eine Grundaggression ist in meinen Augen notwendig, um eine Abgrenzung vorzunehmen. Und dabei meine ich nicht, dass ich jeden Typen klatschen muss, der mir jetzt irgendwie die Vorfahrt genommen hat. Das ist nicht dasselbe. Also ich meine einfach nur, eine Grundaggression ist in meinen Augen notwendig, um eine Abgrenzung vorzunehmen. Wie auch immer die aussieht. Und da denke ich mir halt, dass eine konstruktive Abgrenzung ein sehr guter Weg ist. Nur es gibt unterschiedliche Situationen, bei denen Konstruktivität was anderes bedeutet. Es gibt zum Beispiel Menschen, und das habe ich eher so im Rahmen von, ich sag mal, Partykultur mitbekommen, die dann ganz gerne mal auch ziemlich übergriffig gegenüber Frauen sind, bei denen ich einfach gemerkt habe, dass alles an gutem Gerede einfach keinen Effekt gezeigt hat und wo es dann darum ging, so entweder ich muss jetzt wirklich physisch gewaltsam darauf reagieren oder ich muss das zumindest androhen, weil sonst zieht das einfach stumpf nicht. So, und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, ist das jetzt in dem Moment konstruktiv gewesen? In meinen Augen schon, weil die Person, die gerade irgendwie belästigt wurde, hat in dem Moment auf einmal wieder Luft irgendwie in ihrer Souveränität. Und auf der anderen Seite hat die Person, die jetzt gerade übergriffig gewesen ist, eventuell einen Impuls bekommen, darüber nachzudenken, wie sie sich da verhalten hat, weil sie Angst bekommen hat. Und das ist vielleicht das Einzige, was da zählt. Ja, und da ist halt die Frage, Aggressivität kann ich auch in unterschiedlichen Leveln ausüben. Aber ich glaube halt, um das Ganze so zusammenzufassen, also wie unterscheidet man effektiv zwischen aggressiver Selbstbehauptung und notwendiger Selbstverteidigung? Man kann da, glaube ich, nicht objektiv zwischen unterscheiden. Und ich glaube, dass bei mir diese beiden Bereiche sich auch grundsätzlich decken, weil ich bei Selbstverteidigung darüber nachdenke, sobald meine Souveränität angegriffen ist, sei es physisch oder eben auch strukturell, das ist mir da egal, oder sexuell, muss ich mich aggressiv abgrenzen. Das heißt nicht immer gewaltsam, aber in gewissen Situationen erfordert es eine gewaltsame Reaktion, um diese Übergriffigkeit quasi aufzulösen und wiederherzustellen, wo wir da ursprünglich hergekommen sind. So, und da glaube ich halt, ist es wichtig zu verstehen, eine Aggressivität ist nicht prinzipiell etwas Schlechtes, es ist etwas Neutrales, was gewisse Situationen erfordern. Und da muss man einfach wissen, wie steht man dazu. So, das war meine Perspektive, was ist deine?
Ja, hast schön zusammengefasst. Man muss natürlich vollkommen, was wichtig ist, dass man natürlich in der ganzen Geschichte authentisch ist, ne? Weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute dann in so Selbstbehauptungskursen oder Selbstverteidigungskursen dann so krampfhaft zum Schreien gezwungen werden. Und das ist gar nicht ihr Naturell und sie sind eigentlich gar nicht der Mensch, der laut sein kann. Da muss man erstmal trainieren, laut zu sein, ja, und solche Sachen. Also wichtig. Auch aufpassen, und das ist halt immer so eine schmale Gratwanderung zwischen diesen aggressive Selbstbehauptung, also innerlich schon so ein Ding aufzubauen, zu sagen, boah, jetzt gleich kann ich körperlich werden, um mich zu verteidigen, ja, aber es dann nicht krampfhaft zu suchen, sondern auch immer so diesen Absprung zu schaffen und zu sagen, pass auf, es gibt hier 2 Optionen, entweder gehst du in der Horizontalen raus oder wir schütteln uns gleich die Hände und gehen auseinander oder wir lassen uns einfach in Ruhe, und das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber so dieses Ding, man muss halt höllisch aufpassen, wenn man natürlich sagt, so jetzt mache ich hier, jetzt werde ich hier aggressiv und jetzt suche ich quasi krampfhaft einen Grund, dass es jetzt gleich körperlich wird, das bitte nicht, weil das ist dann diese selbsterfüllende Prophezeiung und das, sind wir jetzt keine großen Freunde von. Ne? Deshalb ist das dann auch wieder eine schmale Gratwanderung, vollkommen klar. Ja, dann das Thema notwendige Selbstverteidigung. Wann wird sie denn notwendig? Das Problem ist halt auch, gerade wenn ihr natürlich da draußen in einer unterlegenen Position seid, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Und im Grunde das Zögern, körperlich zu werden, würde eigentlich meine Position nur unnötig erschweren. Ist natürlich nachher in der juristischen Nachbetrachtung und Aufarbeitung, wird das natürlich dann, muss man mal gucken, ob man es irgendwie abbilden kann. Ja, weil es ist ja einfach so, ne, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß, alle, die Xbox spielen und Forza Horizon kennen, wissen ganz genau, wenn man dann mit so einem Auto aus der Kurve fliegt, dann drückt man, ich weiß nicht, auf irgendeinen Button und dann kann man quasi wieder zurückfahren an die Stelle oder kurz vor der Stelle, wo man sich quasi versteuert hat, ne? Wo dann quasi dann dieser unglückliche Unfall passiert ist, was einen dann Zeit gekostet hat und man konnte das Rennen nicht gewinnen. So.
Deswegen habe ich teilweise und, früher für solche Rennen irgendwie eine halbe Stunde, Stunde gebraucht, weil ich hinterher gespult habe.
Ja, dann hast du immer wieder schön, immer der Drang zum Perfektionismus, ne? Perfektionismus lähmt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall so, was ich jetzt sagen möchte ist, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, pass auf, da kommt jetzt jemand und ja, der vergewaltigt mich, vielleicht stellt dann auf einmal fest, oh Mist, die Person könnte mich identifizieren, ich möchte nicht ins Gefängnis, dann bringt er mich um, dann verscharrt er mich und dann, das Ganze wird gefilmt, ja, und aufgenommen, ich nehme das auf und dann drücke ich aber auf den magischen Button und jetzt wird zurückgespult, bis an dem Punkt, wo ich quasi preemptive zuschlage und schlage die Person kaputt. Ja, so, jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt. Ist jetzt total hart das Beispiel, aber so, und jetzt kann ich dann nachher zum Richter gehen und sagen, gucken Sie mal, ich hatte
das
hier,
passiert.
Das ist die Zukunftsvision, das ist dann quasi passiert. Ich konnte aber das Ganze wieder zurückspulen, ich bin wieder zum Leben gekommen, die Vergewaltigung hat nicht stattgefunden, ist alles zurückgespult worden, wie bei Forza Horizon. Und dann habe ich gesagt, okay, weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht tue, passiert dies und jenes. Also bin ich jetzt dazu bereit, mit maximaler Energie die Person umzupumpen. So. Und das ist halt nicht möglich. Das heißt, wenn ihr im Grunde im Rahmen, vor allem in so Preemptive-Sachen und so, ne, und das ist, wie gesagt, jetzt keine Rechtsberatung, aber wenn ihr in diesem Kontext quasi alles richtig macht, ist es nachher unglaublich schwer zu beweisen, dass es gerechtfertigt war, ja. Und ob es die Situation dann wirklich hergegeben hat, ne? Also es ist schon eine sehr tricky Geschichte, ja. Ich fand deine Ausführungen sehr schön, deswegen habe ich auch einfach reden lassen und hatte auch gar nichts dazu gesagt. Nur, das sind jetzt noch so diese zwei, drei Punkte, die ich noch gerne anmerken möchte dazu, ja. Es ist halt wirklich schwierig. Und ich fand das aber auch sehr schön, dann gerade dein Zitat mit dem, ja, die Leute wollen einfach so einen moralischen Kompass haben, ne, eigentlich wie so ein naturwissenschaftliches Gesetz. Mhm. Wenn du eins und eins zusammenrechnest, hast du zwei und da gibt es auch keine Varianten und Möglichkeiten. Aber wie ich immer zu sagen pflege, Selbstverteidigung ist Mathe mit drei Unbekannten, ja. Und das ist nicht so einfach, ja. Das ist halt wirklich, ja. Nichtsdestotrotz, ne, keine Rechtsberatung. Aber, das hat auch der große Mike gesagt, wenn man merkt, dass man in die entsprechende Situation kommt, und das ist halt auch so ein wichtiges Ding, Bauchgefühl, und dann ist es halt auch wichtig, dass du da draußen ein vernünftiges Selbstverteidigungstraining machst, dass du das Bauchgefühl auch entwickeln kannst, und du kommst in den entsprechenden Moment, wo es einfach heißt, besser seine Mama weint, als deine Mama weint, ja, ist auch vom großen Mike gesagt, dass du das einfach erkennst und dann sagst, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, ja, ich muss das Ding jetzt nach Hause bringen, sonst habe ich hier wirklich ein Problem, wenn dir das dein Gefühl sagt.
Aber damit ist eine Runde gezaubert.
Und dann wird gezaubert, ja, aber dafür brauchst du halt ein vernünftiges Selbstverteidigungstraining, dass du wirklich auch lernst, bin ich jetzt gerade in dem Moment, muss ich jetzt hier gerade den richtig harten Zauberspruch auspacken oder kann ich vielleicht doch noch irgendwie der Situation entweichen, ne? Also wie gesagt, es kommt auf den Einzelfall an, würde jetzt der Jurist sagen. Was will der liebe Jan noch sagen?
Ich glaube ehrlich gesagt auch, das ist wahrscheinlich auch so das, was bei der Frage eigentlich so mit durchgeschwungen ist und das ist ja eigentlich wahrscheinlich die Hauptfrage, so dieses aggressive Selbstbehauptung und notwendige Selbstverteidigung. Ich glaube, das, was dabei so durchschwingt, ist eigentlich so, aggressive Selbstbehauptung ist ja ein bisschen unnötig. Aber notwendige Selbstverteidigung, das ist ja auf jeden Fall richtig, weil das muss ja passieren. Und ich glaube, wenn halt die Frage ist, und das hast du gerade ganz gut irgendwie so mit eingebunden, dass du halt sagst, naja, quasi laufe ich nicht Gefahr, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, auch eher dazu zu neigen, sowas zu provozieren. Oder eher dazu, ne, also ich meine, da gibt es so ganz interessante Statistiken. Ich muss nochmal mir angucken, wie die zustande gekommen sind, ob die was taugen. Aber aus den Staaten, wo ganz klar immer der Faktor drin eine Rolle spielt, wenn ich eine Schusswaffe mit mir führe, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich in einem Schusswechsel mein Leben verliere. Da gibt es Statistiken aus den Staaten zu. Und denkst du so, ah, okay, also quasi präventiv zu arbeiten, macht dich dann irgendwie anfälliger für sowas. Und das ist halt eventuell möglich. Gerade im Beispiel der Schusswaffe ist aber das Problem eben auch, dass sowas normalerweise auf einer Eskalation irgendwie beruht und man sich auch wahrscheinlich angucken muss, okay, welche Art Person führt eine Schusswaffe mit sich und so weiter und so fort. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Faktoren. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, da wird es jetzt richtig kompliziert, da haben wir ja letztens in der Folge schon mal drüber gesprochen mit dem Messer, als es dann auch um diese Mannheim-Situation ging, wo wir dann halt darüber gesprochen haben, naja, wie ist denn so die Bereitschaft dazu, präventiv einen sicheren Raum quasi vermeintlich aufzubauen und was man dafür bereit zu tun und wo sagt man halt so, nee, da lasse ich mich jetzt vielleicht ein bisschen durch die Gegend schubsen und riskiere, dass da irgendwas passiert. Im Endeffekt ist es ein Bauchgefühl-Ding, das will ich ganz klar sagen. Aber ich habe jetzt letztens noch ein Video gesehen, wo ein Motorradfahrer irgendwie an der Tankstelle anhielt, ich glaube, das war irgendwo in den Staaten, dann fuhr quasi so ein Typ in einem Pickup direkt nebenan, stieg aus, fing an, sich vor ihm aufzubauen, und der Motorradfahrer hat, glaube ich, sogar den Helm dann irgendwie ausgehabt oder ausgezogen, ich weiß gar nicht mehr. Und dann baute sich dieser Truckfahrer direkt vor ihm auf, so ein Pickup war das. Na was, pumpt ihn voll an, er hätte irgendwas gemacht, was ihm nicht gefallen hat. Ich glaube, er hat ihn davon überholt und das hat ihm nicht gefallen. Und fängt an, ihn anzuschreien, bla 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 bla. Und der Motorradfahrer bleibt ganz ruhig und ist so von wegen so, hey, ne, es tut mir richtig leid, ne, ich wollte dich nicht irgendwie jetzt sauer machen oder wie auch immer. Und hat aber auch nicht so richtig Angst vor ihm. Und der Typ ist dann so, ja, und will sich jetzt irgendwie so anders überlegen und steigt gerade in den Truck ein. Und der Motorradfahrer sagt immer so, ja, ey, tut mir echt leid, Mann, und dreht sich um und er tachert ihm einfach eine, so richtig flach hat einfach die Fresse. Und da bist du so, ich dachte, die Situation wäre deeskaliert.
Also der Motorradfahrer hat dann dem Truckfahrer eingeklatscht.
Nee, der Truckfahrer hat sich dann wieder umgedreht und ihm auf einmal auf die Schnauze gehauen. Und dann kamen halt seine Kollegen von dem Motorradfahrer und haben ihn dann irgendwie verprügelt. Aber der entscheidende Punkt dabei ist halt dieses Ding von, wie krampfhaft möchte ich quasi aufrechterhalten, dass ich die Oberhand behalte in einer Konfrontation. Und dabei ist halt wirklich der Punkt, ich muss nur wissen, wann ich auf jeden Fall schon auf dem falschen Fuß starte. Und das muss ich verhindern. Das heißt beispielsweise, ich persönlich wäre bereit, in einer aggressiven Situation auch gewaltsam zu verhindern, dass ich in eine Ecke gedrängt werde. Einfach weil ich weiß, wenn ich das mache, dann habe ich eh verloren. Dann ist vorbei.
Ja, ja.
Oder auch so Dinge wie, ich würde niemals mit dem Rücken zu einer Straße stehen. Oder auch, wenn ich merke, oh, es kommen mehrere Leute auf mich zu, dann renne ich da lieber durch, als dass ich mich dann irgendwie einengen lasse. Das heißt, wenn du siehst irgendwie, es gibt so gewisse, ich sag mal, strategische Elemente, die für mich quasi eine Instant-Death-Situation in so einer Simulation irgendwie herbeiführen würden, dann will ich die auf jeden Fall schützen. So, und da ist halt genau der Punkt, wo man sagt, hey, in meinen Augen ist, wenn ich mich in eine Situation reindrängen lasse, die direkt quasi meine Niederlage bedeutet, dann ist für mich zum Beispiel schon eine notwendige Selbstverteidigungssituation gegeben. Das muss nicht sein. Wie gesagt, wer weiß, ob die vielleicht einfach nur gesagt hätten, so, das fanden wir aber gerade nicht nett. Es kommt halt irgendwie darauf an, wie mir gegenüber gehandelt wird und ob eben Schritte eingeleitet werden, die für die Person, die mir gegenübersteht, strategisch wertvoll sind. Wenn sich jemand von mir aufbaut und der streckt die Brust aus in sein Kinn und wie auch immer, bin ich so, mach, viel Spaß. Du gibst die Deckung auf, richtig dumm. Mhm. Da bin ich halt so, muss ich den jetzt klatschen deswegen? Ganz sicher nicht. Wenn ich merke, irgendwie da passiert langsam was, dann ist es was anderes. Wenn er mich wie eindrängen möchte, wenn er irgendwie in seinen Taschen rumfummelt, das sind so Sachen, wo man merkt, hey, auf einmal haben wir ein anderes Setting, auf einmal gibt es eine Notwendigkeit, weil auf einmal könnte sich alles innerhalb von wenigen Sekunden verändern, weil ich hier gerade irgendwie in eine schlechtere Position gebracht werde. Und das ist das, was ich meine mit notwendiger Selbstverteidigungssituation.
Ja. Aber ich bin jetzt mal ganz gemein. Ich bin jetzt ja Spielverderber und gebe eine Antwort, die total unbefriedigend ist, aber die Wahrheit entspricht. Kurz gesagt, es kann passieren, behauptest dich selber sehr aggressiv und weil du so aggressiv wirkst, lässt die andere Person sich davon beeindrucken und es kommt gar nicht mehr zur notwendigen Selbstverteidigung. Es kann aber auch passieren, dass du aufgrund deines aggressiven Auftretens, ja, dann auf einmal die Selbstverteidigung notwendig wird. Weil die andere Person sich dann richtig angestachelt fühlt. Also es kommt dann wirklich wieder auf die Situation an. Es kommt auf die Situation an, in der du gerade steckst. Welche Gewaltform ist das? Worum geht's hier gerade? Und bringt es wirklich etwas, jetzt hier in der Situation aggressiv aufzutreten oder nicht? Ja, das Beispiel mit dem Motorradfahrer jetzt gerade von dir, natürlich, der war jetzt total entspannt, ja.
Weil er ihn nicht ganz ernst genommen hat.
Ja, hat ihn ganz ernst genommen, hat gedacht, ey, komm, ne, hat gesagt, komm, wickeln wir das ab, ja. Was hat er davon gehabt? Letztendlich hat er einen in die Schnauze bekommen. Es hätte passieren können, was, wenn der Motorradfahrer auch direkt einen auf dicke Hose gemacht hätte und wäre richtig aggressiv aufgetreten, ja. So, dass der Truckfahrer sich davon hätte so beeindrucken lassen, dass er gar nichts mehr gemacht hat. Also, das ist von so viel Faktoren abhängig. Genau,
im Endeffekt hat der Motorradfahrer eine Backpfeife bekommen und der Truckfahrer wollte wieder einsteigen, ne? Das ist halt auch wieder der Punkt, den du manchmal angesprochen hast, so hat sich das dann, und da denke ich mir halt persönlich bei mir, ich als nicht als jetzt hier gerade Trainer, sondern ich als Privatperson würde mich nicht klatschen lassen. Aber das ist eine Abwägung, die ich treffe.
Ja, ja.
So, das heißt nicht, dass ihr dieselbe treffen müsst. Nur. Und auch, wenn der Bart mich klatschen würde, erstens wäre ich dann direkt im Koma, aber zweitens, bei dem hätte ich auch keinen Bock, dann auf dicke Hose zu machen.
Man müsste dann erstmal deinen Kopf wieder mit dem Rumpf zusammenführen.
Ja, irgendwie müsstest du die Einzelteile da wieder aufsammeln.
Ja, ja, genau. Auf jeden Fall.
Beim Rudi übrigens dasselbe.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, auf der anderen Seite muss man mal ganz klar sagen, guck mal, was hat denn jetzt der Trucker davon gehabt, dass er dem einen dann doch eine Paar gelangt hat, ja? Auf einmal kamen die ganzen Motorradfahrer und haben ihn da zusammengeschlagen, ja?
Fand ich auch nicht so witzig, ja, genau.
Nein, also, ach Gott. Ja, also wie gesagt, Gewalt ist keine Lösung. Ja.
So, guck, wir haben die Antwort doch noch reinbekommen.
Ja, super.
Wundervoll.
Ich hoffe, sie war zufriedenstellend. Jetzt. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, sind wir auch durch. Ne? Schickt uns gerne immer weiter Fragen. Wir lieben das, Fragen zu beantworten. Ihr merkt das schon. Und dann brauchen wir uns nämlich keine Gedanken zu machen zum Themen. Ja, wir lieben
bloß
es.
Kein kreativer Input hier.
Genau. Ja. Ich habe sogar mit Rudi die Absage letztens geübt. Ne? Also das Verabschieden.
Aha.
Ja, ja, ja.
Hat er hinbekommen.
Bis zum nächsten Mal. Ach, fantastisch. Muss ich dir gleich mal vorspielen. Traumhaft. Er hat sogar so ein bisschen die Stimme verstellt. Hat so ein bisschen
extra heller gemacht, aber ist
okay. Ja, er hatte so ein bisschen was von Disco. Also hier von der Kirmes. Ja. Okay. So, ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle, ne, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.